Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut. Seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich an Danksagung. Seht zu, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leere Täuschung, durch die Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid, durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden, durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen, Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper gehört Christus. Lasst euch von niemandem um den Siegespreis bringen, der nach eigener Wahl in Demut und Verehrung der Engel auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat und ohne Ursache in seiner ungeistlichen Gesinnung eingebildet ist und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und so zu der Größe wächst, die Gott gibt. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt abgestorben seid, warum lasst ihr euch dann Vorschriften auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst nicht anfassen, du sollst nicht kosten, du sollst nicht berühren, was doch alles bestimmt ist, durch den Verbrauch verzehrt zu werden. Es sind Gebote und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein der Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut, und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, was aber keinen Wert hat und nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Eitelkeit dient. Da sind wir drinnen, mitten in dem Text. Wir haben damit geendet, dass wir uns begraben haben. Wir sind in Christus begraben. In der Taufe, wir haben über die Taufe geredet. Was das bedeutet, dieses untergetaucht und dann in ein neues Leben auftauchen. Und wir haben auch angesprochen, dass dieses Bild der Taufe, dieser Urtypus uns dann entgegenkommt im Exodus, wie das Volk in seinem Erlösungsweg Ägypten verlässt und durchs Tote Meer hindurch, durchs Wasser hindurch untergetaucht wird und in ein neues Leben überführt wird. Im Exodus heißt es dann in das gelobte Land und für uns heißt es in ein Leben mit Christus. Aber der Archetypus ist im Exodus genau das Gleiche. Der Archetypus geht noch einen Schritt weiter, den habe ich gestern dann nicht mehr erwähnt. Wir wissen ja, dass nachdem das Volk durchs Wasser hindurch Richtung gelobtes Land Ägypten verlassen hat, dass dann ja noch was passiert, gell? Da murrens und knurrens und dann kommt Richtung gelobtes Land und dann kommen da auf einmal Riesen und dann haben sie furchtbar Angst, bis auf zwei. Und dann sagen sie, na, da können wir nicht hin. Und die zwei sagen, hey, denkt's dran, was ihr alles mit Gott erlebt habt, was Gott alles für euch getan hat. Die paar Riesen da, das kann doch kein Problem sein mit Gott. Gottes Hilfe werden wir das schaffen. Aber das Volk lehnt sich auf und sagt, na, da gehen wir nicht hin, die bringen uns alle um. Und das bedeutet dann für diese Generation, dass sie da Ja, 40 Jahre in der Wüste herumkrebsen. Aber, und das ist ganz wichtig, habt sicher vom Elmar gehört, Gott schickt sie nicht zurück nach Ägypten. Ägypten steht in dem Fall für das von Sünde gezeichnete Leben, für das Leben, das dem Tod verschrieben ist. Aber da zurück geht's nicht. Sie bleiben in der Wüste. Ja, das ist schlimm genug. Ein Leben in der Wüste verbringen, Dürre und keine Frucht bringen. Schlimm genug, wenn man aus der Fülle leben könnte. Und das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir gestorben sind in Christus, durch die Taufe hindurch in sein neues Leben erlöst wurden, dieses neue Leben von ihm geschenkt bekommen, Klammer auf, im gelobten Land sind, dann gibt's keinen Weg zurück durch die Taufe hindurch in dein sündiges Leben, von Tod gezeichnetes Leben. Der Tod ist besiegt. Paulus sagt es so schön, Tod, wo ist dein Stachel? Das heißt, wenn du einmal an Christus dein Leben festgemacht hast, wenn du das besiegelt hast, wenn du im Herzen beschnitten bist, so wie es der Paulus hier sagt, dann bist du in einem neuen Leben, dann hast du neues Leben. Das Leben ist in dein Leben eingezogen. Und dann kannst du nicht wieder zurück nach Ägypten gehen. Ja, es gibt Wüstenzeiten. Ein ganzes Leben kann in der Wüste enden, kann fruchtlos bleiben, aber du kannst nicht mehr in Ägypten verloren gehen. Das nennt man Heilsgewissheit. Hat der Elmar sicher auch darüber mit euch gesprochen. Und das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Der Text beschäftigt sich nicht mit Heilsgewissheit, aber er will uns sagen, Paulus weist nur mal darauf hin, da, in diesem Untertauchen, in diesem Begrabenwerden, wird uns das Leben Christi geschenkt. Denn im Vers 12, wie es dann weitergeht, als ihr begraben worden seid durch die Taufe, geht es ja dann weiter, in ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten erweckt hat. Wir sind auferweckt zum neuen Menschen in Christus durch Glauben und nicht anders. Es geht nur so. Es geht nicht mit Werken. Es geht nur so. Ihr seid neu zu einem neuen Menschen. Was sagt uns der Heilige Geist? Neue Kreatur. Und das dürfen wir, bin versucht zu sagen, das müssen wir sogar jeden Tag feiern. Ich sehe lauter neue Menschen. Schaut euch einmal an. Neu. Alles neu. Sprecht euch das zu. Ihr seid in Christus neu. Frisch poliert, auch wenn es hier momentan nicht so ausschaut. Alles neu. Alles neu. Ist das nicht herrlich? Und das dürfen wir jeden Tag neu ergreifen. Es ist ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes, dass er uns das schenkt. Da ist er. Auferweckt. Auferweckt mit Christus in ein neues Leben. Und dann geht's weiter. Wir sind befreit. Wir erleben Befreiung. Das sind dann die Verse 13 bis 15. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart. Und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes gelebt habt, indem er alle Sünden vergab, den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete. Er hat ihn aus unserer Mitte getan, indem er ihn ans Kreuz nagelte, und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet. Wir erleben Befreiung in Christus, Befreiung vom Tod. Es ist schon alles da, das ganze Leben. Wir waren tot, aber in Christus sind wir lebendig gemacht. Wir erleben Befreiung von all den Irrlehrern, werden wir in eine Freiheit geführt. Wir erleben Befreiung von Schuld. Da heißt es, er hat euch mit ihm lebendig gemacht, und ich kürze jetzt einmal ab, damit es intensiver wird, indem er alle Sünden vergab. Denke mal einen kurzen Augenblick drüber nach, was das bedeutet. Alle Sünden. Sogar die Sünde, die du dir selber nicht vergeben kannst. Sogar die Sünde, wo du dir denkst, das kann er mir gar nicht vergeben. Nein, hier steht alle. Was ist das? Alle bedeutet alles. Alle Sünde. Und wenn ich mal wieder besonders verzweifelt bin, weil ich mir denke, so, jetzt ist es vorbei, das war das eine Mal zu viel, das kann er mir jetzt nicht mehr vergeben, dann denke ich an diesen Satz. Ich kau das wieder und wieder und wieder. Und auch wenn, das kommt jetzt dann drauf an, teilweise der böse Verführer mir ins Herz wispert, na, 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 das kann er da nicht vergeben, jetzt ist endgültig aus. Oder wenn mein eigenes Herz sagt, das war's jetzt. Nein, immer wieder kauen. Darum habe ich euch gesagt, ich bin über zwei Verse, eigentlich drei Verse in der Bibel gläubig geworden. Das erste steht im 2. Korinther 5, 17. Da habe ich den Kolosserbrief noch gar nicht wirklich gekannt. Aber da steht im Prinzip die große Überschrift. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich habe mir gedacht, genau das brauche ich. Genau das brauche ich für mein Leben. Und der zweite Bibeltext, über den ich gläubig geworden bin, sind dann die Verse 38 und 39 im Römerbrief. Da steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn du das wiederkaust, wenn du dir das überlegst, dann kommst du drauf, es gibt nichts mehr. Es ist, wie der Kolosserbrief hier sagt, es ist alles. Es ist alles vergeben in Christus. Der Text im Römerbrief sagt, das Vergangene, vergiss es. Es ist vergeben. Das, was dich jetzt gerade beschäftigt, bring es Christus. Es wird vergeben. Das, was vielleicht in der Zukunft, das, was so deine Ängste sind, gell, undefinierbar, aber vielleicht kommt es ja doch, das, was so in der Zukunft auf dich zukommen könnte, fürchte dich nicht. Es ist vergeben. Alles, alle deine Sünden. Und wenn ich gerade mal wieder so eine besondere Zeit der Anfechtung habe, dann sage ich mir das. Ich bin sicher, safe. Es ist alles vergeben. Und dann führt er das weiter aus. Er hat den Schuldschein gegen uns vernichtet, steht da. Den Schuldschein. Und das war so ein Bild, das können wir schlecht nachempfinden, weil es das bei uns nicht mehr so gibt. Aber früher, wenn jemand verurteilt wurde, dann ist das Gerichtsurteil aufgeschrieben worden, auf eine Urkunde. Da ist aufgeschrieben worden, was er alles getan hat, was er alles verbrochen hat. Und dann ist dazu geschrieben worden, wie lange er jetzt in den Kerker muss. Stempel drauf. Und dann ist er in den Kerker gewandert und diese Urkunde wurde an die Tür genagelt. Und dann hat man gewusst, der Gefängniswärter gewusst, ah, der sitzt nur 3 Jahre, der sitzt nur 10 Jahre, der kommt überhaupt nicht raus. Aber wenn dann zum Beispiel die 3 Jahre vorüber waren, dann ist der Gefangene freigekommen. Diese Urkunde wurde runtergenommen von der Tür und wurde durchgestrichen. Und dann kam ein Stempel drauf und da stand dann Tetelestai. Durchgestrichen, erledigt. Das ist übrigens dasselbe, was Christus dann sagt, wenn er sagt, es ist vollbracht, das ist dasselbe Wort, Tetelestai. Und mit dieser Urkunde in der Hand konnte dann der Freigelassene wieder durchs Land ziehen. Weil wenn dann jemand kam und sagt, hey, ich weiß genau, der hat da und da die Hütte ausgeräumt und dem den Schädel eingeschlagen, dann hat er die Urkunde gezeigt. Er hat gesagt, na, Moment, es ist erledigt. Es ist erledigt. Und dieses Bild verwendet der Paulus hier. Er sagt, der Schuldschein, den wir haben, durchgestrichen, ausgestrichen, erledigt, Stempel drauf, Tetelestai, es ist vollbracht. Und diese gewaltige Veränderung in unserem Leben, die dürfen wir genießen. Prediger, den wir unlängst im Haus gehabt haben, hat ein tolles Bild verwendet. Er hat gesagt, oftmals fühle ich mich so, da sitze ich irgendwo und dann überfallen mich meine Missetaten und meine Sünden. Und meistens ist es, wenn ich irgendwo allein im Raum sitze und wenn ich mich dann umschaue, dann ist dieser Raum vollgeschrieben mit all dem, was ich verbockt habe. Mit all den Sünden, die ich in meinem Leben schon getan habe. Der hat nur ein bisschen mehr Zeit gehabt wie ich, der ist schon älter wie ich. Sind es noch mehr als wie meine. Aber ich glaube, ich kriege den Burgsaal auch voll. Alles vollgeschrieben. Und dann mache ich die Augen zu und dann erinnere ich mich an diesen Vers hier im Kolosserbrief. Und ich danke Christus, dass er mir das zugesagt hat. Alle meine Sünden sind vergeben. Und wenn ich dann die Augen aufmache, dann sind alle Wände weiß. Strahlen sie, blütenweiß, ohne einen einzigen Strich. Das ist übrigens auch das, was in dem Bild ausgedrückt wird mit den neuen Kleidern. Da sind keine Flecken mehr drauf. Es ist alles vergeben, weil Jesus das zusagt. Gestern hat mir einer zugeflüstert, Freddy, du musst nur einmal darauf zurückkommen, was der Unterschied ist zwischen Sünde und Fehlern. Ich habe gesagt, aus Sünde lernst du nicht, aus Fehlern schon. Nun müssen wir unterscheiden. Und ja, ich weiß nicht, was an dieser Unterscheidung so schwierig ist. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Fehler ist all das, was in der Bibel nicht als Sünde bezeichnet wird, schlicht und ergreifend. Sünde ist all das, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird. Also wenn du nicht genau weißt, wo du da liegst, halt dich an den 10 Geboten fest. Das sind eigentlich alle Lebensäußerungen, alles, was unser Leben so betrifft, gut zusammengefasst in 10 guten Worten. Aber was ich damit sagen will, ist, natürlich, wenn ich jetzt einen Fehler mache, indem ich einen englischen Kommentar in die Hand nehme, den für mich übersetze und da einen Übersetzungsfehler mache, ist das Sünde? Ja, wird einer kommen, wenn du damit dann einen anderen verführst, selber, ja bitte, das können wir konstruieren, aber jetzt die Tätigkeit per se, na, das ist ein Fehler. Da komme ich drauf und denke mir, okay, das nächste Mal nicht mehr, ich mache eine Sicherheitsschleife, ich gehe zu jemandem, der besser Englisch kann als ich und frage ihn, ob das so richtig ist. Oder wenn ich die Zeit nicht habe, schaue ich im Internet nach, ob das so richtig ist. Das ist ein Fehler, da kann ich lernen draus. Aber aus meinen Sünden, da lerne ich nichts. Das macht es immer nur schlimmer. Was lerne ich denn aus der Sünde, dass ich lüge? Ich lerne nichts draus. Die Sünde wird immer nur größer, wenn ich es wieder und wieder tue. Und die Schrift ist da ganz klar, die sagt, die Sünde gebiert Sünde. Wenn ich mich einmal einlasse auf den Pfad, dann geht das immer weiter. Pornografie. Da lerne ich nichts draus. Das macht mich immer nur blöder. Und diese Sünde gebiert Sünde. Ich muss lügen. Ich muss tricksen. Ich muss verleumden. Ich muss abwiegeln. Versteht ihr den Unterschied? Ja, ich kann den Fehler machen, mich zu überschätzen und vor mit meinen Skiern in einen Hang rein, der absolut steil ist für mich, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. So einen Fehler kann ich lernen, kann mich vorher erkundigen. Ist das meinem Können angebracht? Wenn mir das einmal passiert, sitzt der Schock so tief, dass ich vielleicht beim zweiten Mal anders reagiere. Aber bei der Sünde ist es nicht so. Sobald ich mich einlasse auf die Sünde, dann kommen immer wieder die Gedanken, ja, aber so schlimm war es ja nicht. Das nennt man dann Versuchung. Und je mehr ich sündige, desto mehr kann ich versucht werden. Das ist ein Teufelskreis. Aus Sünde lernt man nichts. Und wenn du jetzt so den leisen Gedanken hast, na ja, vielleicht doch, dann schieb's weg. Schieb's weg. Ich habe aufgrund von ein paar Sünden in meinem Leben ganz schlimme Zeiten erlebt, bis ich die Sünde erkannt habe, bekannt habe, das Vergeben bekommen habe und dann versucht habe, das ja nicht wieder zu tun. Rückblickend gesehen habe ich aus dem ganzen Geschehen, das aus dieser Sünde resultiert hat, gelernt, ja, dass ich das ja nicht wieder tue. Aber ich habe nicht aus der Sünde gelernt, sondern aus dem, was da alles sich daraus entwickelt hat. Aus der Geschichte habe ich gelernt, nicht aus der Sünde. Die Sünde hat mich runtergezogen. Ja? Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er selbst aus unseren Sünden noch was Gutes machen kann. Dass er selbst, wenn du etwas wirklich verbockst in deinem Leben, vielleicht ein paar Jahre später dir zeigt, schau, und du hast, und ich habe mich gewunden und ich habe zu Gott geschrien, weil er die Konsequenzen meiner Sünde nicht weggenommen hat. Und ich das dann im Prinzip selber ausbaden musste, was ich da verzapft habe. Ich habe gesagt, Gott, warum? Es ist genug. Ich weiß, du hast mir vergeben. Warum nimmst du die Konsequenzen nicht weg? Aber die Konsequenzen waren wichtig, weil aus den Konsequenzen konnte ich lernen. Versteht sie den Unterschied? So, bitte. Ja, nur ein Fehler beim Skifahren ist keine Sünde, oder? Da sind wir uns ja einig. Ja? Also höchstens, du nimmst es ganz genau, weil dann hast du im Prinzip den Tempel deines Leibes gefährdet. Das ist auch eine Sünde. Aber ich würde nicht so weit gehen. Ja? Nein, ich lerne schon aus dem Fehler auch. Ich kriege das mit, was da alles passiert, wie es mir geht. Ja? Die Angst, die ich da habe, das ist alles da. Ja? Aber bei der Sünde ist etwas, was mein Leben zerstören will. Und dann muss ich nicht wieder reingehen in die Sünde, damit ich da noch besser daraus lerne, was mein Leben zerstören will. Das geht gar nicht. Ja? Also, wenn ich, nehmen wir die Lüge, das ist ein gutes Beispiel, wenn ich lernen will, ja, nicht mehr zu lügen, dann fange ich an, nicht mehr zu lügen. Wenn ich immer wieder reingehe in die Lüge, was passiert dann? Dann werde ich immer nur ein besserer Lügner. Ja? Wenn ich schlecht Ski fahre und ich möchte es verbessern und ich bin draufgekommen aufgrund dieser Situation, das ist jetzt schiefgegangen, weil ich kann es nicht gut genug, dann kann ich wieder in die Situation rein und das besser machen. Und noch einmal ein bisschen besser und noch einmal ein bisschen besser. Dann lerne ich in der Situation. Aber bei der Sünde kann ich mich nicht in die Lüge reingeben, weil da lerne ich immer nur besser lügen. Verstehst? Ist das vielleicht besser? Ja? Ich lerne immer nur besser stehlen. Ich lerne immer nur besser mit Pornografie umzugehen. Aber ich lerne nichts draus, was mich die Sünde nicht mehr tun lässt. So, das reicht. Ich schau gerade. Ah, ein bisschen habe ich noch, super. Also, von Schuld sind wir befreit und wir erleben Befreiung vom Bösen. Und da verwendet er dieses Bild eines Triumphzuges und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. Und das ist so ein interessanter Nebengedanke des Paulus. Das Kreuz selber ist ja kein Symbol des Triumphes, oder? Da sind wir uns einig. Das Kreuz ist ein bestialisches Symbol, aber er sagt, indem er das geschafft hat für uns, hat er selbst die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet. Die, die normalerweise diese Triumphzüge machen in den Straßen, bei uns gibt es das nicht mehr so, außer die Merkel gewinnt der Wahl oder so. Aber die Triumphzüge der Kaiser und Könige zur damaligen Zeit, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir sind befreit vom Bösen. Es schaut zwar aus wie eine Niederlage, aber es ist der größte Sieg. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen, was wir alles in Jesus haben. Und der Paulus geht dann weiter und vergleicht es jetzt mit dem, was die Irrlehrer nicht schenken können. Und er geht denselben Weg wieder. Er sagt, die Irrlehrer können euch keine Fülle schenken. Das sind die Verse 16 und 17. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen, Trinken wegen eines bestimmten Feiertages. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen. Die können höchstens so verwendet werden, dass sie auf das Größere, auf die wirkliche Fülle hinweisen, sagt der Paulus hier. Lasst euch nicht, das ist so, ja, die Struktur, die dahinter steht. Vers 16, lasst euch von niemanden. Vers 18, lasst nicht zu. Vers 20, weshalb lasst ihr euch? Es bringt keine Fülle. Es bringt nur Beschränkungen. Es bringt wieder ein neues Korsett. Aber Jesus Christus hat alles geschenkt. Es bringt auch keine Veränderung, sondern die Botschaft wird verbogen. In Vers 18 heißt es, lasst euch von niemanden um den Siegespreis bringen, der nach eigener Wahl in Demut und Verehrung der Engel auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat. Also alle möglichen extra Lehren noch zu Christus dazu, die wichtig sind. Da gab es die Engelsanbeter, da gab es die Heilungsgeisteranbeter und die haben gesagt, das muss nur dazu, das muss nur rein, das gibt's auch. Alle möglichen Sonderlehren. Aber die Irrlehrer, die haben keine Beziehung zu Christus. Lasst euch von niemandem um den Siegespreis bringen. Der Siegespreis ist, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Und sie haben diese lebendige Beziehung nicht und daher kann bei ihnen auch keine Veränderung stattfinden, weil all diese Sondergeschichten immer nur aus ihrem eigenen Denken kommen, sagt der Paulus, aus ihrem eigenen Tun kommen. Und wir wissen, dass in unserem eigenen Tun nicht wirklich was großartig Veränderndes drinnen steckt. Darüber haben wir schon gesprochen. Und der Paulus drückt es dann auch mit verschiedenen Bildern aus. Es sind neue Listen, es sind neue Regeln, es sind neue Gesetze. Und er sagt dazu, das ist die Befriedigung des Fleisches. Wir wollen, manche Leute wollen noch, ja, trotzdem sie die Freiheit in Christus haben, die Macht über andere Menschen nicht verlieren. Und dann stellen sie Regeln auf. Du musst mindestens 5-mal in der Woche fasten. Und wenn du das nicht schaffst, dann habe ich endlich eine Chance, dass ich die wieder niederdrücke. Ja, das ist traurig, aber das gibt's auch in der Kirche. Wenn du dir die Kirchengeschichte anschaust, ist voll davon. Du musst mindestens 1-mal im Jahr nach Rom pilgern. Sonst ist es nichts. Können dir deine Sünden nicht vergeben werden. Oder irgendwo anders hin oder sonst was. Das ist alles Regeln, die sich Menschen ausdenken. Das ist Religion. Falsch verstanden. Religion ist nichts Böses. Aber Religion falsch verstanden. Religion vom Menschen her betrachtet. Und wir folgen keiner Religion nach. Wir folgen einer Person nach. Religion ist für mich immer das, was der Mensch sich ausdenkt, damit er Christus, damit er zu Gott kommt. Religion ist das, was der Mensch sich ausdenkt, damit er zu Gott kommt. Das kannst du für jede Religion so definieren. Wir allerdings, wir leben in einer lebendigen Beziehung. Wir leben genau andersrum, aus der Offenbarung Gottes. Wir leben davon, dass Gott sich ausgedacht hat, wie er uns erreicht. Merkt ihr den Unterschied? Auf der einen Seite macht sich der Mensch auf der anderen Seite macht sich Gott auf den Weg. Wir leben eine lebendige Beziehung und nur deshalb, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat, uns zu erreichen. Kann jemand von euch für mich Religion buchstabieren? T-U-N, genau, tun. Kann jemand von euch für mich Offenbarung buchstabieren? Genau, getan. Der Religion musst du immer tun und vor dem möchte ich der Paulus bewahren. Denn es ist schon alles getan, er hat's getan. Aber es gibt eben immer wieder Dinge, also du erlebst auch keine Befreiung. Es gibt immer wieder Dinge, die uns ablenken wollen. So ein Jesus plus. Und da ist es wichtig, dass ich mich immer wieder zurückorientiere auf sein Wort. Was ist denn wirklich wichtig? Dass wir uns erinnern daran, was wir alles in Jesus haben. Dass wir uns das durchbuchstabieren und vom Wort her anschauen. Dass wir aufpassen, dass uns niemand mit irgendwas versklavt, was in Christus ja schon lange vollbracht ist. Und ich möchte euch einladen, vielleicht so eine Minute nur, bevor du in die Pause verschwindest, denk ein bisschen drüber nach. Ein Gedanke, der dir wichtig geworden ist, wo du sagst, na, von dem möchte ich mich nicht mehr einfangen lassen. Vielleicht hast du was entdeckt, was da wichtig geworden ist. Eine Minute und dann macht's Pause und wir treffen uns wieder um 10 vor. Ja? Um 9:50 Uhr.